Wir müssen nicht alle gleich klingen, also hoffentlich nicht. Und hoffentlich findet jeder seinen Klang und seine Weise zu spielen. Das finde ich eigentlich, das finde ich erstrebenswert. Nicht höher, besser und weiß ich nicht was, wenn man da alles will. Aber eigen. Man könnte jetzt vielleicht meinen oder verstehen, ich hätte das Gefühl, dann ich bin jetzt fertig. Aber das wissen wir alle, das sind wir nie. Oder es ist nie quasi genug. Aber ich habe auch gelernt, mit dem Älterwerden doch auch mal zu sagen, doch, das war jetzt gut genug für heute. Das konnte ich früher viel weniger, weil man natürlich immer auch gewohnt ist, den Fokus auf das zu haben, was noch nicht geht. Also Üben ist für mich Leben letztlich und es beinhaltet eigentlich alles, was auch am Tag passiert. Und dieses mir Zeit nehmen, mich hingeben an den Tag auch letztlich. Klar kann man das auch, wenn man durchstrukturiert ist, aber das ist nicht so einfach.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein Gast heute ist Viviane Chasseau. Viviane ist Akkordeonistin aus der Schweiz. Ich durfte sie im Februar in Basel besuchen. Mit ihren Interpretationen von Originalwerken für ihr Instrument, aber insbesondere für Bearbeitungen von Mozart, Haydn oder auch Bach, gewann sie bereits zahlreiche Preise. Unter anderem auch den Opus Classic, den wichtigsten deutschen Klassikpreis. Ich war beeindruckt zu hören, wie sich Vivianes Üben im Laufe der Zeit gewandelt hat. Weg von einer ehrgeizigen Zeitvorgabe und hin zu einem Punkt, an dem sie abends sagen kann, es ist genug. Wie man diese innere Ruhe in sein Üben bringen kann, obwohl wir MusikerInnen ja oft das Gefühl haben, es sei nie genug, genau darüber haben wir im Interview gesprochen. Viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Oh, schon so eine schwierige Frage zum Anfangen. Üben heißt für mich, mich so vorbereiten, dass ich während des Konzerts möglichst frei bin. Oder deshalb übe ich eigentlich. Mhm. Ja.
Also frei im Sinne von mental, körperlich?
Und auch technisch. Aha. Also meine Motivation zum Üben ist wirklich die höchstmögliche Freiheit im Moment des Auftretens, im Moment des Konzerts. Dass das möglichst spontan, möglichst aus dem Moment heraus, damit ich alles Werkzeug habe, um flexibel auf den Moment reagieren zu können.
Mhm. Das finde ich schön. Gibt es denn aktuell bei dir gerade eine Künstlerin, die in Dauerschleife läuft?
Jetzt aus dem klassischen Bereich, oder?
Also kann auch gern Radio sein, wenn du sagst, irgendwie hier letztens bei SRF 2 kam ein gutes Lied.
Oh, es sind ständig verschiedene gute Lieder eigentlich, und zwar aus allen Bereichen. Mhm. Also wenn ich im Auto sitze, dann höre ich eigentlich regelmäßig SRF 1. Das sind so, eher so Singer-Songwriter und ja, eher unterhaltend. Und wenn ich zu Hause bin, höre ich auch ständig SRF 2. Und da sind halt oft dann wirklich, ist das klassische Musik oder Jazz. Und ich höre eigentlich weniger Musik in Dauerschleife, als dass ich ständig wieder was Neues entdecke. Aha. Und dann gibt es schon so Phasen, da höre ich das dann vielleicht öfter, aber das wechselt dann auch ziemlich schnell wieder.
Ja. Und auf dein Spiel bezogen, würdest du jetzt da sagen, da gibt es Künstler, Künstlerinnen, vielleicht sogar ein Album, was dich jetzt auf dein Akkordeonspiel sehr geprägt hat?
Auch nicht jetzt spezifisch, aber zum Beispiel Künstlerinnen wie Patricia Kopaczynskaja, die sich sehr viel Freiheiten nehmen, die sehr innovativ auch mit Musik umgehen, gerade auch mit klassischer Musik, die interessieren mich eigentlich am meisten. Mhm. Also, oder David Grälsammer, wie spricht man es aus? Weißt du wen?
Nee, ich kenne ihn nicht, aber...
Das ist ein Pianist auch, der bewegt sich völlig frei zwischen Jazz und Klassik. Und ja, so dieses nicht in einer Sparte nur sich bewegen, das interessiert mich auch. Mhm.
Also dieses Freiheitsgefühl von am Anfang kommt da auch so ein bisschen wieder zu tragen. Das versuchst du auch dann schon bewusst in dein Spiel auch zu integrieren, nehme ich an.
Ne? Ja, genau. Ja.
Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, um den Gästen außerhalb der Schweiz wahrscheinlich vor allen Dingen dich ein bisschen näher vorzustellen. Du hast einen Joker,
Okay. Allen da muss ich nichts sagen, oder wie?
Da kannst du sagen, nee, da trifft wieder beides aber gar nicht zu. Rhein oder Zürichsee?
Ah, das ist gemein! Oh, jetzt kann ich nur falsch antworten. Ah. Oh Mann.
Hast du ja einen Joker?
Ja, Joker. Danke.
Bach oder Heiden?
Nein, zwei Joker, sorry. Das ist super gemein. Nein, das kann ich nicht, wirklich. Das kannst du mir nicht verlangen.
Aber ich habe gesehen, also gelesen, Bach ist so dein Ursprung.
Ja,
ist
aber,
so.
Aber Heiden liebe ich genauso, ja. Weil das ist so verschieden. Und das geht nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Es geht nicht, sorry, es geht nicht.
Ich lasse es durchgehen.
Danke.
Geduld oder Gelassenheit?
Was mich charakterisiert oder was ich anstrebe?
Das darfst du dir gerne aussuchen.
Gelassenheit.
Wiederholen oder weitermachen?
Wiederholen.
Essen gehen oder essen kochen?
Essen gehen.
Heute oder morgen?
Heute.
Würdest du sagen, dass so Rastlosigkeit dann so ein Ding ist, dass du quasi immer das machen musst, wenn so heute dein Fokus ist? Oder ist das eher sowas wie im Jetzt zu sein gemeint?
Ja, viel eher im Jetzt zu sein, ja. Ja,
ja, spannend. Ja. Hast du da irgendwas, ein Tool, eine Methode für dich gefunden, um so diese Verankerung im Moment für dich zu schaffen, auch auf der Bühne vielleicht sogar?
Also das passiert auf der Bühne eigentlich ganz automatisch, weil der Fokus und die Konzentration einfach so ganz und gar bei der Sache liegt. Also in den Momenten habe ich auch nicht irgendwie Kapazität, noch irgendwas anderes zu denken. Da bin ich so das, was ich mache. Das geht eigentlich sehr gut. Und im Prinzip versuche ich das bei allem, was ich mache. Und ich glaube, es gelingt mir ganz gut, einfach dieses mit ganzer Achtsamkeit im Moment zu sein. Es ist nicht immer gleich einfach, natürlich. Ja. Aber gerade wenn ich für mich bin und zum Beispiel koche, das ist nur schon, weil ich weiß, ich muss auf meine Finger aufpassen. Also als ich noch jünger war und wilder, da war ich mit dem Gedanken irgendwo, habe irgendwas geschnitten und dann hast du natürlich wahnsinnig schnell ein Messer im Finger. Und aus solchen Erfahrungen, finde ich, lernt man einfach, es gibt nichts anderes, als einfach genau da zu sein, wo ich bin. Oder auch, wenn ich Auto fahre. Mhm. Und beim Üben geht das sowieso sehr gut. Ja, eigentlich immer, außer beim Spazieren, das mache ich auch sehr gern, da gehen dann wirklich die Gedanken, die sind dann frei. Und dann kommen auch neue Ideen. Und das ist so ein Moment, wo ich mich wirklich gehen lassen kann und wo auch Neues entsteht. Und das braucht es ja auch. Aber sonst würde ich sagen, ist es einfach dieses ganz auf das, was ich tue, mich zu fokussieren. Das hilft mir, im Moment zu sein.
Ich finde es spannend, dass du das bei der Bühne so als automatisch beschreibst, dass das für dich das gar keine große Anstrengung ist. Weil ganz viele haben das ja, dass sie auf der Bühne zwar schon fokussiert sind, aber dass es auch mit einer Art Anstrengung verbunden ist, in diesen Zustand zu kommen. Also man kennt das ja vielleicht, also ich kenne das von mir auf jeden Fall, dass man vor allem, wenn man so manchmal ein Konzert spielt, dass dann doch irgendwie in einem Moment, wo man vielleicht irgendwie in Big Band zum Beispiel dann doch mal irgendwie was lange Pausentakte zählen muss, dass dann doch irgendwie kommt, aber der, weiß ich nicht, das Auto zugesperrt. Und dann ist man kurz weg. Ja. Komisches Beispiel. Aber weißt du, was ich meine? Dass man dann doch so diesen Fokus zu halten, ist ja schon was Anstrengendes auch. Also hast du da irgendwie, also ist das einfach, weil du es schon so lange machst, dass du daran einfach gewöhnt bist, diese Höchstleistung, diese Konzentrationshöchstleistung zu bringen? Oder übst du das auch dann wirklich, dieses so krass sich zu fokussieren?
Nein, das übe ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach die Routine, weil ich es schon lange mache. Mhm. Ich bin sowieso eher der Typ, ich habe immer hatte immer so die Einstellung, machen, einfach machen. Also ich gehe auf die Bühne, ich riskiere, ich habe keine Ahnung, was rauskommt. Ich mache die Bearbeitung, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es einfach, ich gehe. Also nicht auf Nummer sicher und Vorsicht, sondern machen ist so mein, glaube ich, lebenslanges Motto. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich meistens Solo spiele. Auch wenn ich mit Orchester spiele, spiele ich Solo. Das heißt, ich muss eigentlich immer ganz da sein. Und ich kenne das eigentlich nicht anders. Ja. Von daher ist es für mich wie normal, wenn ich auf der Bühne bin, dann ist einfach der totale Fokus und die totale Konzentration auf den Moment, auf das, was ich tue. Das ja, habe ich wirklich wahrscheinlich durch die Routine gelernt. Ja. Ja, schön. Vielleicht ist es auch eine Veranlagung, das kann auch sein, weil ja, doch, das kann sein. Es gab zum Beispiel einen Moment, ich war, als ich sehr krank war und im Prinzip, ich konnte nichts mehr, aber wenn ich Gespräche mit den Ärzten hatte, war ich hellwach und so klar und so fokussiert. Und das war ganz spannend, weil ein Freund, der mich damals begleitet hat, zu mir in dem Moment dann mal gesagt hat, du, das ist unglaublich, wie du dich, wie klar und fokussiert du bist in den Momenten, wenn ich sehe, wie schlecht es dir eigentlich geht. Mhm. Und ich sage das jetzt nur, weil ich glaube, das ist ein ähnlicher Mechanismus, mhm. der mir wahrscheinlich geholfen hat, weil ich ihn auch von der Bühne kenne, so dieses wirklich ganz, ganz fokussiert sein und zwar egal, was drumherum gerade ist, oder? Mein ja. Leben findet statt, auch wenn wir auf der Bühne sind, es sind Dinge, die passieren, sei es privat oder ja, oder gesundheitlich oder was auch immer. Aber das interessiert das Publikum nicht. Und wir müssen dann irgendwie es schaffen, halt in dem Moment einfach alles zu geben und zu performen. Und das fand ich so spannend, weil für mich war das damals, eben nochmal Bezug zu nehmen auf diese Gespräche mit den Ärzten, nichts Besonderes, war normal. Also ich wollte einfach wissen und ich musste das einfach klar formulieren können. Aber dass von außen gesehen das gar nicht so selbstverständlich ist, wurde mir dann eben bewusst. Ja,
ja, spannend. Ich habe noch eine letzte Entweder-Oder-Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher geworden.
Tipptopp. Wenn wir mal ein bisschen auf deinen Übetag gucken, wann würdest du sagen, hast du einen guten Übetag gehabt?
Wenn ich am Morgen schon beginne und mich so von der Lust und von, wie soll ich sagen, wenn ich mich so in den Tag treiben lassen kann und wirklich Raum und Zeit habe, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht schon in 2 Stunden wieder dort sein oder ich muss gleich zum Unterrichten oder irgendwas, sondern wenn ich einfach weiß, ich habe Raum und Zeit und Raum. Das ist so das, was schön ist. Und wenn ich mich dann einfach davon leiten lassen kann, was gerade ansteht, da habe ich nie einen Plan, sondern das passiert einfach.
Das heißt, es gibt nicht so eine, dass du morgens, wenn du jetzt mal angenommen, du hättest jetzt morgen einen perfekten Übetag vor dir, weil keine Termine anstehen und könntest theoretisch den ganzen Tag üben. Das heißt, du überlegst dann wirklich morgens spontan, du weißt, in 2 Wochen spielst du das und das Konzert. Ja. Das muss ich vorbereiten, ja, dann ist das automatisch auch Programm. Aber wie du genau dann vorgehst, das entscheidest du quasi im Moment des Spielens.
Weil ich habe nicht in jedem, also es ist ja meistens so, dass ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt 3 verschiedene Programme aktuell sind. So. Mhm. Und doch, ich habe gerade zum Beispiel jetzt gestern, habe ich mir bis im April so einigermaßen notiert, in welcher Woche ich welchen Schwerpunkt für welches Programm ich lege. Mhm. Aber die einzelnen Stücke oder Sätze, das überlege ich mir nie. Also ich setze mich hin und ich schaue, was kommt.
Ja.
Und ich weiß natürlich, dann und dann muss ich dieses und jenes Programm, muss das sitzen. Das weiß ich natürlich irgendwo im Hinterkopf. Aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt einen strukturierten Plan mache oder so, sondern ich gehe einfach ganz oft auch danach, was ist im Moment stimmig, was habe ich Lust. Manchmal sind es langsame Sätze, weil ich vielleicht eher müde bin. Manchmal habe ich total viel Energie, dann kann es knallen und dann sind eher virtuose Passagen oder Sätze dran. Also das hat ganz stark so mit dem, ja, wie ich gerade, in welcher Schwingung ich gerade bin, quasi zu tun. Ja.
Und stresst dich das manchmal, dass du das dann auch nicht bis, also du kannst dann damit ja nicht bis zum Konzerttag unbedingt im Voraus garantieren, dass du alles mal gesehen hast, oder?
Doch,
also
stresst dich das? Doch. Ich habe schon so, ich habe schon, glaube ich, viel intuitive, vielleicht eine, könnte man sagen, eine Art intuitive Struktur oder so. Mhm. Also das funktioniert schon. Also ich fühle mich eigentlich quasi immer gut vorbereitet, weil ich schon sorgfältig immer eigentlich auf diese Ziel, Zielpunkte hinarbeit, also Zielpunkte sind ja immer Stationen, aber trotzdem, natürlich ist es immer so, dass das Konzert, das ansteht, für das, wie gesagt, möchte ich möglichst frei sein, möchte ich mich möglichst gut fühlen und habe ich einen ganz starken Fokus drauf. Mhm. Also ja, aber nicht einen minutiösen, strukturierten Übelplan, das nicht. Ich merke gerade, ich rede ja nie übers Üben, das ist gar nicht so einfach.
Ja. Deshalb gibt es im Podcast, dass man ja, das öfter macht. Ja. Aber würdest du dann sagen, im Umkehrschluss, dass du diesen guten Übeltag trotzdem bewusst herbeiführen kannst? Oder ist das was, du hast im Vorgespräch so schön gesagt und sagst du jetzt auch so schön, sich so ein bisschen treiben lassen, also so auch zu gucken, wie fühle ich mich heute und was brauche ich? Habe ich viel Energie, habe ich wenig Energie? Also kannst du dann trotzdem so gute Übetage herbeiführen oder bist du, wenn man es negativ vielleicht formulieren will, dem so ein bisschen auch ausgeliefert, dass so ein Übetag kommen kann? Weißt du, was ich meine?
Na ja, ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, wenn die Voraussetzungen eben so sind, dass ich Zeit und Raum habe und das beinhaltet für mich dann auch, dass ich Zeit habe, um dazwischen rauszugehen in die Natur, um mir was Gutes zu kochen, vielleicht treffe ich noch jemanden zum Kaffee und gehe wieder zurück. Also für mich ist das beinhaltet ja nicht nur das Üben. Mhm. Also Üben ist für mich Leben letztlich und es beinhaltet eigentlich alles, was auch am Tag passiert und dieses mir Zeit nehmen, mich hingeben an den Tag auch letztlich. Klar kann man das auch, wenn man durchstrukturiert ist, aber das ist nicht so einfach, oder? Also, weil viel mehr Störfaktoren von außen dann oft da sind. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich muss dann irgendwo hinfahren, dann stehe ich vielleicht im Straßenverkehr, ich habe keine Ahnung, es gibt so viele Stressfaktoren überall. Und ein quasi guter Übetag ist, wenn ich auch weiß, ich gehe dann vielleicht auch gar nicht ans Telefon. Ich habe wirklich meine Oase, in der ich mich bewege. Und wenn ich am Ende des Tages quasi müde bin, insofern, dass ich merke, mehr kann ich jetzt gar nicht mehr aufnehmen. Das ist für mich auch so die Zeitgrenze, wenn ich übe. Also ich sage mir nicht, ich muss jetzt irgendwie 2 Stunden üben oder 3 oder irgendwas. Es ist mir völlig wurscht, ich habe keine Ahnung, wie viel ich übe. Aber wenn ich so viel üben kann, dass ich an den Punkt komme, an dem ich merke, jetzt bin ich satt. So, oder jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen. Das fühlt sich erfüllt an. Dann weiß ich jetzt, das habe ich alles getan, was ich kann. Und das ist toll. Also das ist ein gutes Gefühl.
Mhm. So. Ja, absolut. Und das ist auch dann wahrscheinlich so ein, so völlig im Einklang, so in Resonanz, wie man so schön sagt, mit sich zu sein. Man hat quasi eigentlich so andauernd das Gefühl von Verbundenheit auch mit dem Instrument.
Und ja, total.
Ich finde es schön, wie du das beschreibst. Man merkt auch, wenn du das so erzählst, dass du so auch so wie im Moment bist. Ja. Ne? Also du bist voll bei dir und dem Instrument und dem, was du dir vorgenommen hast zu üben. Ja,
genau. Also es ist wirklich auch kompromisslos. Aber natürlich meine ich damit nicht, man könnte jetzt vielleicht meinen oder verstehen, ich hätte das Gefühl dann, ich bin jetzt fertig. Aber das wissen wir alle, das sind wir nie, oder? Es ist nie quasi genug. Aber ich habe auch gelernt, oder besser gelernt, mit dem Älterwerden, doch auch mal zu sagen, doch, das war jetzt gut genug für heute. Das konnte ich früher viel weniger, weil man natürlich immer auch gewohnt ist, den Fokus auf das zu haben, was noch nicht geht. Und das hört ja nie auf. Deshalb ist es mehr so, wenn ich selber merke, ich bin jetzt ich habe meine Kapazitäten für diesen Tag voll ausgeschöpft. Das ist, glaube ich, das, was mich aufs Üben bezogen so am zufriedensten macht. Mhm. Und nicht, ob ich jetzt eine Stelle besonders gut kann oder nicht. Das ist sowieso ständig im Wandel. Also die geht dann vielleicht am nächsten Tag wieder nicht. Also von daher ist es sehr relativ.
Und jetzt bin ich neugierig, was hat dir geholfen dabei, so eine Gelassenheit dabei zu entwickeln, zu sagen, naja, ich kann ganz viel noch nicht, aber trotzdem, jetzt ist es gut. Also ist das das Älterwerden allein oder ist das irgendeine Erkenntnis, irgendwas, wo du sagst, daran kann ich so ein bisschen festmachen, das hat mir geholfen, so eine Gelassenheit dabei zu entwickeln, dem meinen Fehlbarkeiten zu sagen, ist gut.
Ja, es ist, wie du sagst, es ist wirklich so dieses Annehmen von, ich bin nicht perfekt, ich werde es auch nie sein. Und ich kann jetzt immer mit mir hadern und immer sagen, es reicht nicht, das ist nicht gut genug, das macht mich unzufrieden. Oder ich kann versuchen zu lernen, auch mal zu sagen, hey, das war jetzt gut, das ist gut. Und wenn du mich so fragst, gelernt habe ich das, wie halt, glaube ich, das oft ist im Leben, wirklich durch eine ganz schwere Krankheit. Also ich wusste nicht, lebe ich oder sterbe ich quasi. Und ja, das hat vieles verändert. Mhm. Also ich hatte früher, mit früher meine ich vor dieser Erkrankung, war ich extrem ehrgeizig. Also ich war wirklich total leistungsorientiert. Und auf eine Weise, die wirklich auch nicht nur, also auch ungesunde Züge hatte. Und jetzt ist einfach viel mehr so, dass ich, dass für mich die Freude an dem, was ich mache, im Zentrum steht. Mhm. Also, dass ich mache das, weil ich es gern mache. Und alles andere ist eigentlich wurscht.
Ja.
Ja. Und also, es gibt immer welche, die besser sind. Es gibt, das ist sowieso so. Also da, aber dieses weiter, höher, besser, noch mehr, ist etwas, das unsere Gesellschaft uns ja ganz stark vorgibt. Und von dem versuche ich mich eigentlich je länger, je mehr zu distanzieren. Mhm. Für mich zählt wirklich Begegnung, Kommunikation, Zuhören und bei den Konzerten auch Kommunikation mit dem Publikum, etwas vermitteln und auch vor allem in unserer Welt, die so rastlos ist, versuchen Oasen zu schaffen für Menschen, die ein Gegenpol zu diesem finde ich oft unmenschlichen Dasein, das unsere Gesellschaft führt, bieten zu können. Das ist so. Und das hat dann eben letztlich mit Leistung wenig zu tun. Aber das meint nicht, dass ich sehr diszipliniert sein kann und das mehr. Und natürlich will ich immer alles herausholen. Aber wenn ich, wie soll ich sagen, auch mir geht es auch im Konzert nicht darum, perfekt zu sein, sondern ich möchte während dem Konzert dem Publikum einfach möglichst viel geben. Und das kann ich nur, wenn ich über der Sache stehe. Mhm. Auch das wieder, das ist meine Motivation zu üben. Ja.
Ja, ich finde das sehr schön. Also ich finde, du kannst das sehr, sehr gut auch artikulieren. Wenn ich das so mal vielleicht versuche, für mich in so einen Kontext zu setzen, hört sich das so nach einer Relativierung ist das falsche Wort, aber so ein bisschen eigentlich so dein musikalisches Dasein in den Kontext der Welt zu setzen und dass man eigentlich ja auch da, du hast vorher so schön gesagt, natürlich steht die Zeit nicht still, wenn wir ein Konzert spielen, das Privatleben geht weiter, irgendwie auch die Menschen im Publikum haben irgendwie außerhalb des Konzertraums Sorgen, Nöte, Bedürfnisse und sowas. Und da so ein sich dessen so ein bisschen bewusst zu werden, also Relativierung im Sinne von, dass das ja auch nur ein Teil irgendwie von uns als MusikerInnen-Persönlichkeit irgendwo ist und dass das irgendwie hilft, damit fertig zu werden, dass wir nie perfekt und nie fertig sind und dann mal zu sagen, okay, aber so wie es heute ist, ist es trotzdem gut und ich kann damit irgendwie guten Gewissens das zur Seite legen und den Rest des Abends irgendwie auch genießen, damit man sich quasi nicht so auch diese schlechte Laune, die üben wir auch manchmal machen kann, wenn Sachen nicht funktionieren.
Ja, klar.
Aus eigener Erfahrung
klar.
Auch
ja,
da.
Klar. Ja.
Dass du mitten so einen Abend und so einen Tag tragt einfach. Ist das so, kann ich das so richtig?
Ja, absolut. Ja? Und das gelingt mir wirklich viel besser. Ich weiß früher, das war wirklich manchmal so, da wusste ich irgendwie, ich habe Zeit zu üben bis um 5, sagen wir mal, und danach hatte ich irgendwas geplant für den Abend. Und wenn dann um 4:30 irgendwie eine Scheißstelle einfach nicht mehr ging, dann konnte das wirklich den ganzen Abend kaputt machen. Und ich wurde das nicht los.
Ja.
Und da bin ich sehr froh, dass ich wirklich viel schneller sagen kann, okay, es ist vorbei jetzt und jetzt ist für heute gut und vergiss es. Und das geht. Und das hat aber auch wieder, glaube ich, damit zu tun, dass das, was nachher kommt, ist ja wieder der Moment. Und wenn es mir wieder gelingt, in dem Moment zu sein, dann ist der Moment jetzt vorbei, wo die Stelle nicht ging. Also ist sie nicht mehr in meinem Kopf. Mhm. Und ich sage das jetzt so, also so leicht ist es nicht. Das ist ein Üben und das wird ein lebenslanges Üben sein. Aber wenn das gelingt, dann fühlt sich, wie du vorhin gesagt hast, dann ist es so ein Einklang und so ein, ja, ein Verbundensein. Das ist wirklich ganz stark so.
Ja. Mhm. Aber wie schade denn eigentlich im Umkehrschluss, dass es so einen Schicksalsschlag wie eine Krankheit braucht, um sich dessen so ein bisschen bewusst zu werden, dass man so auch diesem Rastlosen so ausgeliefert ist, vielleicht in Anführungszeichen, und sich dem auch so hingibt und sagt, naja, alle spielen höher, schneller, weiter um mich herum, dann mache ich das Gleiche. So, ne?
Das stimmt.
Ja. Wenn wir mal eins tiefer gehen und so ein bisschen dann jetzt diesen perfekten Übeltag, den du vorher so schön beschrieben hast, du hast Zeit und ein Stück ausgewählt, wo du weißt, da steht ein Konzert an nächster Woche. Gibt es denn so ein paar Sachen, die du, oder womit geht dein Üben denn los? Wahrscheinlich ja nicht sofort mit dem Stück. Also hast du so bestimmte Bausteine, Bestandteile, die immer Teil von deinem Übeprogramm sind, oder ist das wirklich immer direkt musikalisch verknüpft?
Ja? Ja. Ja, das ist wirklich immer direkt musikalisch verknüpft. Ich bin nicht so ein, ich bin da nicht so strategisch und nicht so gut organisiert, glaube ich, als dass ich jetzt immer die gleichen Rituale hätte. Ich sage das bei meinen Schülern immer und ich finde das auch super. Ich habe das früher auch gemacht, zum Beispiel immer zuerst Tonleitern gespielt, was ich nach wie vor gut finde, um sich warm zu spielen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wenn die Schüler das hören.
Aber ich finde, das ist vollkommen legitim. Wir vergessen, also wenn man das hört, ist das die Folge von, das ist die vorletzte Folge wahrscheinlich dann. Lukas Töni auch gesagt, dass es wie so verschiedene Schwerpunkte geben kann im Üben, dass es voll gut ist, sich eine bestimmte Zeit mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, aber dass so etwas seriell genannt, also dass es quasi Abschnitte geben darf, wo ein Fokus auf das zum Beispiel ist, also dass zu meiner Routine dazugehören darf, ich spiele Skalen zum Warmspielen, aber dass es auch wie bei dir zum Beispiel mit mehr Erfahrung wieder Phasen geben darf, wo das in den Hintergrund rückt und du das auf eine andere Art und Weise abrufen kannst. Absolut. Man kann ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, also in musikalischen Werken gibt es ja Läufe.
Genug Tonleitern, würde ich sagen. Sind voll von Tonleitern.
Die man auch nutzen kann, um das zu üben, ohne zu sagen, ich muss jetzt in allen 12 Tonarten melodisch Moll üben plötzlich.
Ja, genau. Und das ist, ich glaube, das ist auch einfach mein Zugang. Jetzt zum Beispiel im Moment befasse ich mich mit dem Konzert von Beethoven, Opus 61, und es besteht quasi nur aus Tonleitern. Also ich habe noch nie so viele Tonleitern geübt wie im Moment, muss ich sagen. Ja. Aber das ist halt musikalisch verknüpft und das fällt mir viel einfacher, mich zu motivieren, wenn es eben musikalisch verknüpft ist. Das war aber früher anders. Früher hatte ich wirklich total Spaß, einfach diese Tonleitern zu spielen und hatte einfach Spaß an dieser Technik. Und wie du sagst, das hat alles seine Zeit, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist es wirklich viel mehr so, dass ich das konkret auf die Werke, dass ich an den Werken, mit denen ich mich gerade befasse, übe ich auch die technischen Aspekte. Ja.
Und hast du da wie so, ich nenne das mal ganz gern so eine Lupe, so Mikro-Makro-Ebene, wo du dann wechseln kannst? Also hast du bestimmte Methoden, wenn jetzt zum Beispiel eine Tonleiter, die jetzt aber doch dann irgendwie eher ungewohnt für die Finger ist oder wo Fingersätze auch mal vielleicht angepasst werden müssen, wo du das dann erarbeiten kannst? Also gibt es so auf so einer Lupenebene dann nochmal Techniken, wie du dann sowas zum Beispiel erüben würdest? Wenn du jetzt sagst, also das Technische ist bei mir immer verknüpft mit musikalischen Inhalten. Wie übst du dann quasi herausfordernde Stellen, wenn es quasi beim ersten Mal durchlesen, durchspielen nicht sofort klappt?
Das ist eine gute Frage. Ja, also dann schon systematisch. Ja, also indem ich sie ganz in kleine Einheiten aufteile, indem ich die beiden Hände voneinander trenne. Und das ist halt was ganz Wichtiges. Wir Akkordeonisten, Akkordeonistinnen spielen ja oft Literatur, oder ich spiele sehr oft Literatur, die nicht für mein Instrument geschrieben ist. Das heißt, ganz oft muss ich das einrichten, also arrangieren. Also ich muss überlegen, was spiele ich rechts, was links, wie geht das auf? Und oft ist es halt so, dass ich bei komplexeren Stellen, dass es vor allem darum geht, die Aufteilung zu finden, die am einfachsten und besten liegt. Und das ist halt dieser Bearbeitungsschritt, der eigentlich am wichtigsten ist. Das hat mit Fingersätzen, aber wie gesagt auch mit der Aufteilung rechtes, linkes Manual zu tun, dass ich dann oft wieder korrigiere, wieder überlege, vielleicht ist es doch noch nicht ganz ideal, muss ich noch was ändern, vielleicht noch mal zwei Töne auf die andere Seite nehmen oder was weiß ich. Also das ist so komplex und das ist eigentlich fast meine Hauptarbeit so bei Stellen. Und wenn die dann mal gut liegen, dann ist es eigentlich nicht mehr so schwer, die zum Laufen zu kriegen. Oder oft nicht. Also manchmal, klar, gibt es auch Knackpunkte, die bleiben halt Knackpunkte und die brauchen besonders viel Aufmerksamkeit. Aber dieses so einrichten, dass es fürs Instrument gut passt, ist einfach ganz wesentlich.
Ja. Und würdest du diesen Prozess des Einrichtens schon als Üben bezeichnen oder ist das so eine Vorarbeit?
Nein, das bezeichne ich schon als Üben. Ich bezeichne es deshalb als Üben, weil für mich Üben eigentlich vor allem oder ganz viel mit Klangvorstellung zu tun hat. Also wenn ich so ein, nehme ich jetzt die Bearbeitung von Beethoven und ich kenne das Werk natürlich von der Geige. Es gibt Bearbeitung für Klavier, die habe ich mir auch angehört. Und ich kenne das Stück und es geht jetzt aber darum, eine Version zu finden, die auf meinem Instrument gut klingt. Das heißt, ich habe bei jeder Stelle habe ich eine Vorstellung von Klang, die ich mit meinem Instrument umsetzen möchte. Und ich gehe eigentlich immer vom Klang aus und dann, wie soll ich sagen, ist die Frage, wie komme ich jetzt technisch zu diesem Klang? Mhm. Ja, vielleicht ist es immer so, keine Ahnung, aber das ist mein, gerade weil es diese Stücke ja oft nicht gibt in diesen Bearbeitungen, ist das diese Suche und wie das am Schluss klanglich, wie das erklingt, das ist für mich das Wichtigste. Mhm.
Ja, das finde ich interessant, weil ich habe letztes Jahr Theo Plath interviewen dürfen, Fagottist, der auch ganz viel Bearbeitungen von Stücken spielt, die nicht für sein Instrument geschrieben worden sind. Ähnlich auch das beschrieben, dass eigentlich sein Hauptziel immer ist, herauszufinden, wie diese, er ist einmal so ein Triller-Beispiel, auf der Geige, glaube ich, zählt, dass er gemeint hat, er hat so ein Triller war da aufgeschrieben für die Geige und er wollte das versuchen umzusetzen auf dem Fagott. Mhm. Und es ist ihm eigentlich nicht gelungen, indem er quasi wirklich einen Triller gespielt hat. Und er musste das quasi für sich adaptieren und mit dieser technischen Hürde auf sein Instrument mit der Klangvorstellung, die er da mit hat, versuchen zu transportieren. Genau. Dieses Klangideal ist quasi das, was einen so wie so leitet da, ne?
Genau. Dieses Übersetzen, das ist ja auch das Spannende, oder? Also diese von einer Welt in die andere, übersetzen. Das ist wie wenn ein Buch in eine andere Sprache übersetzt wird. So wird das Werk, wenn es im Original für Klavier geschrieben ist, eben in die Sprache des Akkordeons übersetzt. Und das heißt, ich gehe vom Text aus und frage mich immer, was will er mit dieser Stelle ausdrücken? Und dann überlege ich mich, wie kann ich jetzt das mit meinen Mitteln umsetzen? Und ich finde es ganz gefährlich, wenn man zu nah am Text bleibt eigentlich. Mhm. Und das habe ich auch gelernt. Früher war ich viel näher beim Text und hatte einfach eine riesen Demut auch und habe einfach versucht, diese Konzerte dann einfach unbedingt 1:1 jeden Ton so aufs Instrument zu übertragen. Und jetzt merke ich, nein, das ist eigentlich für mich nicht mehr der richtige Weg, sondern es geht wirklich darum, was ist die Intention, wie bringe ich es zum Klingen so, dass die Aussage durchkommt letztlich. Mhm. Ja, um das geht's. Und das finde ich ganz ein tolles Beispiel mit diesem Triller, weil diese Triller sind für mich auch ein großes Thema. Jetzt auch zum Beispiel bei Beethoven, weil klar, die Geige, die trillert dann über lange Strecken, weiß ich nicht, für 4-5 Takte, weil irgendwann endet der Bogen und so weiter. Ich kann das oft eigentlich, indem ich einfach nur den Ton ziehe und klingen lasse, mit dem langen Atem halten. Mhm. Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, diese oder auch beim Cembalo, oder? Der Triller als Verlängerung des Tons ist ganz klar beim Cembalo. Das ist nicht notwendig hier. Mhm. Also heißt es, trillere ich jetzt doch, vielleicht nur mit einer Hand, vielleicht mache ich ihn kürzer, vielleicht, keine Ahnung, es sind 1000 Möglichkeiten. Ja. Und das macht es eben spannend.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, lernst du durch so Bearbeitungen von Stücken, die nicht fürs Akkordeon geschrieben worden sind, über dich und das Akkordeon nochmal neu jedes Mal?
Ganz viel, weil ich jedes Mal eigentlich über die Grenzen hinausgehe. Mhm. Es ist ja ständig neues Terrain. Es ist ja nicht so, dass ich irgendein Stück nehme und ich weiß, okay, das wurde schon x-mal mit Akkordeon gemacht, also es wird funktionieren. Und ich weiß eigentlich jedes Mal nicht, wird es überhaupt funktionieren? Wird es befriedigend funktionieren? Ich bin immer gefordert, extrem kreativ zu sein, weil es gibt manchmal Stellen, meistens irgendwo, die an denen ich denke, das funktioniert jetzt einfach nicht. Jetzt wegen einer Stelle funktioniert jetzt ein 45-minütiges Konzert nicht. Das kann wohl nicht sein. Also das gibt's und das manchmal, ich denke, habe ich wochenlang das Gefühl, es gibt keine Lösung. Und dann plötzlich, das ist so faszinierend, gibt's an einem Morgen stehe ich auf und merke, na klar, so, ich muss es einfach nur anders aufteilen und komme aber wochenlang nicht auf die Lösung. Und das ist total spannend. Und woher dann plötzlich diese das ist immer ein wahnsinnig toller Moment, das ist wie eine Erleuchtung, wenn dann plötzlich einem irgendwie die Augen aufmacht und denkt, so, es ist eigentlich viel einfacher, ich muss es nur so aufteilen. Aber eben, man muss drauf kommen und es gibt diese Lösungen halt nicht, die müssen selber entstehen. Und das ist einfach, ja, das ist sau spannend. Also, oder wie kann mein Instrument mehr wie so eine kratzende Geige klingen? Und oder wie ein, ja, wie ein Blasinstrument oder wie. Und jede Stelle hat da so ihre andere Intention. Also, ja, es ist einfach spannend.
Ja.
Es hat auch was Wissenschaftliches, ja?
Also ja,
es ist,
absolut.
Es ist wirklich, oder was Forschendes. Was wahnsinnig Forschendes. Es ist so, ja, ich will schon. Ja.
Und wenn du sagst, dass so es gibt manchmal so Phasen, wo dann irgendwie wegen einer Stelle so ein Konzert nicht funktioniert hat, gab es mal den Fall, dass du ein Konzert wirklich nicht spielen konntest, weil du merkst, dass okay, diese Bearbeitung für Akkordeon funktioniert überhaupt gar nicht und sie gefällt mir auch vielleicht gar nicht?
Nein, jein. Also ich muss vielleicht so sagen, es gab Fälle, wo ich gemerkt habe, um wirklich live on stage diese Stellen oder diese Werke oder zum Teil vielleicht so dermaßen komplexen Sätze zu spielen, es ist nicht wirklich praxistauglich. Das gibt's schon. Ich meine, das ist nochmal ein anderer Schritt, das wissen wir ja alle, ob etwas gerade so an der Grenze funktioniert oder ob es dann eben so ist, dass man in einer Weise drüber steht, wo man sagen kann, okay, damit kann ich jetzt auf die Bühne. Wobei auch da, ich bin eigentlich immer fürs Risiko nehmen aber muss auch ein gewisses Maß haben. Irgendwann wird es dann auch unangenehm, wenn man zu weit über die Grenzen geht. Und das ist auch ein lebenslanger Lernprozess. Früher war ich da, glaube ich, extrem mutig. Vielleicht, also da habe ich wirklich gar keine Ängste gehabt. Und ich merke schon so mit dem Älterwerden, ich werde auch ein bisschen vorsichtiger, wo ich denke, durch meine Erfahrung weiß ich jetzt, da tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich jetzt so mit einem Werk auf die Bühne gehe, wo ich weiß, das Wasser steht mir bis zum Hals und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Also das habe ich früher gemacht und würde ich vielleicht heute weniger machen.
Sind denn auch die eigenen Erwartungen dann an dich selber höher geworden, dass man da irgendwie sich mehr so selber auf den Prüfstand stellt und nicht mehr so, ich finde dieses, man hat einen Ruf, ist immer ein bisschen schade, aber diese Außenwirkung gibt es ja schon so ein bisschen. Es ist ja eigentlich auch eher, dass man so eine Erwartungshaltung sich selbst gegenüber hat, die irgendwie steigt und man nicht mehr damit sich zufrieden gibt. Ist es das wahrscheinlich dann so?
Jein. Also ich finde immer, es ist wahnsinnig schade, wenn man sich bremsen lässt von so einem man hat jetzt was zu verlieren oder so. So denke ich eigentlich nicht, sondern mir geht es eigentlich schon grundsätzlich in meinem Schaffen darum, immer wieder Neues zu machen, immer wieder Neues zu riskieren. Und ich glaube, das hält einem wach und das möchte ich eigentlich nie verlieren. Und trotzdem, es geht, glaube ich, mehr darum, dass ich meinen Anspruch an, dass ich auch Spaß haben will, dass der gestiegen ist und dass ich, ja, gerade mit so Bearbeitungen, die wirklich einfach extrem an die Grenzen gehen. Und dann kommt ja immer noch hinzu, bei uns, wir haben nicht die Möglichkeit, wie, ich sage jetzt mal, Cellisten, die mit einem Konzert dann 50 Mal im Jahr auftreten, das habe ich nicht als Akkordeonistin. Also diese Routine. Mhm. Ich habe eigentlich fast keine Chance, mir die zu generieren. Weil natürlich gibt es Konzerte, da spiele ich Haydn. Und das ist ja auch wunderbar, dass sich das so ein bisschen etabliert hat, durch das ich das gemacht habe. Aber das ist jetzt nicht 50 Mal im Jahr. Also das muss man schon auch in Rechnung tragen, finde ich. Mhm. Und dann ist halt dieser Balanceakt, Neues zu riskieren, unbekanntes Terrain zu betreten und aber eben auch auf der Bühne eigentlich möchte ich ja, wie gesagt, auch Spaß haben.
Ja. Also, das finde ich ein gutes Ziel auch.
Ja, genau. Ja.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal was an. Ich bin sehr gespannt auf die Übungen, die du mitgebracht hast.
Okay. Ich möchte was zeigen, was für mich oft ein großes Thema ist und vielleicht auch für viele Akkordeonisten, Akkordeonistinnen. Und zwar ist das diese Möglichkeit, die wir haben, gewisse Linien, also melodische Linien, in den Vordergrund zu setzen. Also quasi, dass das Spiel mehrdimensional wird. Wir haben nicht wie das Klavier die Möglichkeit, über den Tastenanschlag unterschiedliche Dynamik zu erzeugen, weil beide Manuale sind über denselben Balk verbunden. Das heißt, ich kann immer nur auf beiden Seiten gleich laut spielen. Und eine transparente Polyphonie ist eine ziemliche Herausforderung. Und die Mittel, die wir dafür haben, sind eben zum Beispiel Töne zu verlängern. Also ich muss es vielleicht mal zeigen. Also jetzt bei diesem Präludium von Bach. Ich kann jetzt das zum Beispiel, wie ich das jetzt gemacht habe, einfach so ziemlich gleich. Also so gleichmäßig spielen. Ich kann jetzt aber auch, wenn ich jetzt sehe, es gibt da eine Linie in der rechten Stimme. Also diese Qualität des Atems. Die ist ganz anders da, als wenn ich das. Und das ist ein Beispiel, wie ich versuche, die Qualität eben auch dieses Atmens des Akkordeons in die Stücke mit reinzubringen. Und ganz oft ist das dieses Verlängern von Tönen, ist das Mittel, dass die Interpretation dann auch Tiefe und Mehrdimensionalität kriegt. Das ist einfach so ein Weg, der, wie soll ich sagen, oder ein Ansatz, der mich immer begleitet und der ganz spannend, bei jeder Stelle schaue ich ja natürlich, welche sind die Leittöne und wie kann ich sie jetzt in den Vordergrund heben und die anderen Stimmen trotzdem transparent drumherum spielen, ja.
Aber würdest du sagen, das ist eine Übetechnik oder ist das auch was du für Konzertvorbereitungen beziehungsweise auch in Konzertsituationen dann nutzt?
Also das lege ich mir schon in den Übeprozessen zurecht. Also da reagiere ich jetzt nicht ganz spontan in den Konzerten. Da habe ich schon einen Plan quasi. Was auch noch immer eine tolle Übung ist, finde ich, aber die kennen wahrscheinlich viele, das ist dieses. Und dann umdrehen. Das muss ich auch wieder üben. Aber das ist eine super Übung, um Kontrolle und um die Kontrolle einfach zu haben. Und dass dieses Fließen, oder dieses. Da kann ich zwischendurch auch weglassen. Und damit zu spielen, ist finde ich. Einfach sehr kreativ und eben hat mit dem Nutzen, der Ausnutzen der Möglichkeiten des Instruments zu tun. Also die Partitur ist das eine und dann ist mein Spielzeug quasi dieser Kasten mit den Knöpfen, mit dem Balk, mit dem Atem. Und jetzt geht es darum, diese Musik zum Leben zu erwecken. Und für mich ist es ja ein Tasteninstrument mit dem Zusatz des Balks. Aber eigentlich ein Tasteninstrument wie das Cembalo, wie das Klavier. Und jetzt geht es einfach nur darum, ich habe diese Stücke und was mache ich jetzt damit? Was wollen die von mir und dem Instrument? Wie wollen die klingen? Wie kommen sie zum Klingen? Und das ist ein ganz spannender Prozess.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich finde, also gerade wie du es auch so gemacht hast, um die dabei zusehen und zuhören zu können vor allen Dingen, ist, wie du es beschreibst, dieses super Spielerische, dieses Herausfinden, wie so eine Komposition, ein Stück, eine Übung auch vielleicht auf meinem Instrument funktioniert und welche Möglichkeiten ich auf meinem Instrument habe, damit Sachen verändern zu können auch. Mhm. Und also dieses, also ich finde dieser spielerische Umgang mit dem Material, das ist ja oft auch in der Wissenschaft so wie so ein schönes Schlagwort, so eine catchy Phrase, die man so benutzt, wo man so sagt, naja, damit damit kann man ganz viel erreichen auch. Aber das ist ja auch herausfordernd auf eine Art und Weise. Und zu gucken, wo liegen bei mir diese Hürden, die sind ja super individuell auch. Und wo kann ich bei mir auf dem Instrument und mit meinem Fähigkeitsstand herausfinden, wie ich ganz persönlich spielerisch mit Material umgehen kann. Mhm. Also da finde ich, also mal bei dir gesehen, wie leicht dir das auch fällt, da zu wechseln und wie ideenreich man da auch kreativ mit Material irgendwie umgehen kann.
Das stimmt total. Ja. Oder auch zum Beispiel bei langsamen Sätzen mit so gebrochenen Akkorden zum Beispiel im Bass, in der Bewegung. Ich kann die ganz kurz spielen, Staccato, oder ich kann sie Legato spielen und das bekommt einen ganz anderen Charakter. Und weil es halt, was bei diesen Bearbeitungen jetzt nicht wirklich Referenzen gibt, es wirkt, und auch weil jeder Musiker, Musikerin anders ist, weil jedes Instrument anders klingt, ist es einfach diese Suche nach der passenden Version. Und das lässt auch sehr viel Freiheit und sehr viel Individualität. Und das finde ich zum Beispiel etwas vom Wichtigsten überhaupt, oder? Also wir müssen nicht alle gleich klingen, also hoffentlich nicht. Und hoffentlich findet jeder seinen Klang und seine Weise zu spielen. Das finde ich eigentlich, das finde ich erstrebenswert. Nicht höher, besser und weiß ich nicht, was, wenn man da alles will. Aber eigen, das ist schön.
Mhm. Ja, absolut. Und das hast du beim Spielen so was Schönes gesagt, das habe ich mir ganz oben über meine Fragen hingeschrieben. Üben als Übersetzen von Lebendigkeit in Klang. Also als so wie so ein Motiv für unser Gespräch. Mhm. Und du hast dieses Atmen von deinem Instrument angesprochen, was ja quasi der große Unterschied ist zu den ganz vielen Instrumenten, die du quasi als Bearbeitungsgrundlage nutzt. Ne?
Genau. Ja.
Wie, also kannst du mir nochmal vielleicht da ein bisschen, auch vielleicht für Nicht-Akkordeonistin, vielleicht beschreiben, wie dieser atmende Balg dir beim Üben hilft oder wie du den einsetzen kannst auch mal?
Einsetzen kann ich den im Prinzip, also es ist so, wenn ich das Instrument auf mir habe, an mir, jede kleinste Regung hat Einfluss auf diesen Ball, oder? Mhm. Der das Zentrum bildet. Und das heißt, ich kann jede einzelne Note modulieren, ich kann den Ton anschwellen lassen, ich kann ihn wieder verklingen lassen. Ist für mich gar nicht einfach darüber zu reden. Also ich habe eine unglaubliche Möglichkeit, jeden einzelnen Ton zu differenzieren, mit diesen ein bisschen mehr Luft geben oder eben ein bisschen weniger. Ich denke, das ist beim Blasinstrument absolut, natürlich für euch normal, oder? Mhm. Aber für Tasteninstrumente natürlich nicht. Und für mich ist das das Besondere, dass ich diese Möglichkeit, obwohl ich ja kein reines Blasinstrument bin, aber ich habe trotzdem diese Möglichkeit und kann unglaublich differenziert modulieren im Klang. Mhm. Das ist das können natürlich Streicher auch und eben Bläser können das und wir Akkordeonistinnen können das auch, aber sind trotzdem auch noch Tasteninstrumentalisten. Also das ist schon eine spezielle Mischung.
Ja.
Ja.
Das heißt, es ist auf der einen Seite auch ein Stilmittel logischerweise, was du da einsetzt, aber ja auch irgendwie eine Art von, wie so eine Art Hindernis, Schrägstrich Hürde, auf dem Instrument, die es gilt auch mit zu überwinden jedes Mal? Also ist es quasi wie vielleicht so ein Widerstand? Weißt du, was ich meine?
Der Atem? Widerstand. Also als Widerstand beim Instrument ist für mich eher diese Tatsache, dass die beiden Manuale über einen Balg verbunden sind und ich eben nicht unabhängig dynamisch agieren kann. Also wenn mir manchmal dann ein Pianist sagt, oh, jetzt könntest du bitte links ein bisschen weniger und rechts ein bisschen mehr, sage ich, ja, schöne Idee. Also das muss ich dann eben, wie gesagt, dann muss ich überlegen, okay, spiele ich jetzt die Töne links kürzer, dass sie wieder ein bisschen mehr im Hintergrund sind. Natürlich habe ich Register, die sind aber jetzt auch nicht so, mit denen kann man schon ein bisschen was machen, aber jetzt auch nicht unbegrenzt. Es bleibt trotzdem die Tatsache, dass diese Manuale verbunden sind. Und das erlebe ich als Widerstand. Das ist wirklich, das heißt, ich kann nur über Artikulation und über diese Qualität des Verlängerns von Tönen, kann ich diese Transparenz und diese Vielschichtigkeit auch erreichen. Das sehe ich wirklich als Widerstand. beatmen. Der Balg insofern, als dass es halt Balgwechsel gibt. Das ist für bei Streichern, die dann Bogen wechseln müssen. Das ist auch eine zusätzliche Herausforderung, die das Instrument mit sich bringt. Aber sonst sehe ich das eigentlich schon viel mehr als Qualität oder als ein Geschenk.
Heute sagt man, glaube ich, so schön der USP, was dann dein Instrument auch so einzigartig macht im Vergleich zu anderen.
Ja, und das ist mir eben so wichtig, dass man das auch nutzt. Und da komme ich jetzt vielleicht noch kurz darauf, dass das Instrument ja noch nicht so alt ist. Es hat, wie soll ich sagen, also es ist schon alt im Sinne von, es gab 1829 die ersten kleinen Instrumente, die konnten aber nur begleiten, waren total klein, hatten ein paar wenige Harmonien. Das kann man nicht vergleichen mit diesen Konzertinstrumenten. Und lang war es halt so, dass Akkordeon einfach hieß Quetschkommode. man konnte da dran ein bisschen schränzen an diesem Balg auf und zu machen und dann kann man so ein bisschen Lieder spielen. Das hat nichts mit differenziertem Spiel zu tun. Und dieser quasi kultivierte Umgang mit dem Instrument hat einerseits mit der Weiterentwicklung zu tun, zu diesem Manual, das eben Einzeltöne links mit sich bringt. Früher waren es nur Akkorde. Und aber eben auch damit, dass halt, wie soll ich sagen, ab Mitte 20. Jahrhundert wichtige, namhafte Komponisten angefangen haben, für das Instrument zu schreiben, dass man begonnen hat, es in der quasi klassischen, ernsten Szene auch ernst zu nehmen und dass es an den Hochschulen einen Einstand gefunden hat und so weiter. Und diese Spielkultur ist aber noch nicht alt. Ja, und die ist, deshalb habe ich auch immer wieder musikalische Impulse bei Pianisten oder bei Dozenten für Streichquartett oder was auch immer gesucht, um eben diese Spielkultur zu differenzieren. Und das habe also nicht nur ich, sondern auch die Generation vor mir, schon inzwischen zwei Generationen vor mir, haben diese Arbeit angefangen zu machen. Aber das hat nicht diese Tradition, die natürlich Streichinstrumente oder Tasteninstrumente oder auch Blasinstrumente, nicht alle, aber viele, haben. Und deshalb dieser Aspekt, und ich will damit eigentlich nur sagen, ich höre auch immer wieder Akkordeonisten, Akkordeonistinnen, die diese, finde ich, diese Mittel noch zu wenig nutzen. Und da liegt so viel drin. Also wir haben diese Möglichkeit und das ist eine Riesenchance und ein Riesenpotenzial des Instruments.
Ja, absolut. Vielleicht um dieses Thema Üben abzuschließen und so langsam gegen Ende unseres Gesprächs zu kommen, wenn du jetzt mit deiner heutigen Erfahrung einmal so in deine eigene Übebiografie in die Rückschau gehst, würdest du heute anders üben, wenn du es nochmal was würdest du anders üben, wenn du das Instrument mal heute neu lernen würdest? Und was wären Sachen, die du auf jeden Fall gleich machst, wo du sagst, das habe ich eigentlich genau richtig so geübt?
Ich würde früher mit mehr Spaß und Lust üben wollen. Ja, das würde ich anders machen. Da bin ich manchmal ein bisschen, das ist schade, dass ich diese Neugierde und diese, wie soll ich sagen, dieses lustvolle Ausprobieren und Erforschen in dieser Art nicht früher entdeckt habe. Das ist schade, sondern ich war, wie gesagt, sehr lange sehr, sehr perfektionistisch auch. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr bin. Natürlich sind die Ansprüche immer noch hoch, aber doch mit viel mehr Gewicht auf, eben wie gesagt, diese Spielfreude. Das ist das, das würde ich anders machen wollen.
Ja. Und würdest du sagen, dass es aktuell jetzt vielleicht auch mal unabhängig von Musik und Akkordeon was gibt, was du gerade lernst?
Italienisch.
Spannend. Okay. Habe ich letztes Jahr ein halbes Jahr lang auch an der Schule gelernt. Ich habe wieder viel vergessen, glaube ich, seit einem Jahr.
Du musst es sprechen,
ja, genau,
oder?
Muss ich sprechen. Und um vielleicht den Abschluss zu machen, weil das sind immer die letzten beiden Fragen, die ich an meinen Gästen stelle. Also was lernst du gerade, was du noch nicht gut kannst? Und wenn du auf dein jüngeres Erstsemester Musikstudierende nicht zurückguckst, was wäre jetzt ein Tipp, unabhängig von dem, was du jetzt in deiner Überbiografie verändern würdest, aber was wäre ein Tipp, den du jetzt jungen Leuten mitgeben würdest oder deinem jüngeren Erstsemester Studierenden ich aus heutiger Sicht?
Versucht, das Feuer, das ihr für die Musik habt, immer am Brennen zu halten.
Das finde ich schön, das kaufe ich als Schlusssatz. Herzlichen Dank, Viviane. Vielen
Sehr
Dank.
Sehr gerne, danke dir.
Mir hat das Gespräch mit Viviane richtig, richtig großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet ebenfalls ein paar Ideen für euer Üben mitnehmen. Wenn dir das alles zu schnell ging, dann findest du wie immer meine schriftliche Zusammenfassung auf dem Blog und im Newsletter Übezeit. Bevor die Folge zu Ende geht, habe ich heute noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Ihr habt es nicht so mit Fachausdrücken und Feuilleton, aber habt trotzdem Lust auf Klassik, kompakte Infos für Konzertbesuche oder Insiderwissen für den Partytalk? Dann empfehle ich euch die WDR3 Meisterstücke. Dort erzählt Michael Lohse die Storys hinter den Meisterwerken der letzten 400 Jahre. Kompetent, kompakt und witzig. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Diese Woche geht es um Puccinis größten Hit Nessun Dorma aus Turandot. Die Geschichte von der männermordenden Prinzessin erwies sich auch für den Komponisten selbst als tödlich. Er starb, bevor er die Oper vollenden konnte. Den Link zum Podcast findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Patrick Hinsberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen noch besser gerankt werden. Vielen lieben Dank euch schon mal an dieser Stelle dafür. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ciao und bis dahin, euer Patrick.